der Baustellen-Podcast. Willkommen in Hanschusheim.
Herzlich willkommen zum Baustellen-Podcast des Hanschusheimer Handwerker- und Gewerbevereins, der Sie in der Zeit bis zum Ende der Baustelle in der Dossenheimer Landstraße begleiten wird. Wir sitzen hier hoch über der Baustelle in den Räumlichkeiten der Firma Niebel. Wir, das bin ich, Johannes Laule.
Sophie Niebel.
Und heute bei uns der Mann mit dem Durchblick.
Klaus-Dieter Pajung.
Genau, der Mann mit dem Durchblick, Klaus. Was machst du in Hanschusheim?
Ja, ich habe in Hanschusheim ein Geschäft, das Haus der Brille in der Stäubenstraße. In Hanschusheim bin ich mit dem Geschäft ungefähr 20 Jahre. Das war ursprünglich mal eine Filiale. Das Hauptgeschäft war damals in der Hauptstraße, gleich vorne im DHC. Ist 1979 gegründet worden.
Warst du der Gründer schon?
Nee, ich war nicht der Gründer. Bin nach Heidelberg gekommen 1973. Und zwar hat mich ein ehemaliger Studienkollege, der hat mich dazu initiiert, doch vielleicht mal zu kommen. Ich war dann Weihnachten 72 bin ich hierher gefahren, nach Heidelberg.
Von wo aus?
Von Berlin aus.
Man hört's, darf man das sagen?
Natürlich.
Es lässt sich nicht ganz verstecken, für der Berliner Dialekt.
Wenn du da geboren bist.
Klar.
Ja, dann ist es einfach so. Naja, dann habe ich mich entschlossen, hier zu bleiben. Das heißt also, ich bin am 1. Januar 73 zurückgefahren nach Berlin und war am 6. Januar 73 hier.
Das war aber eine schnelle Entscheidung.
Das war eine schnelle Entscheidung.
Was hat dich zu der Entscheidung bewogen?
Naja, erstens waren die Wohnungsverhältnisse in Berlin nur nicht gerade üppig. Wir hatten mit dem Mittel, was ich zusammen gewohnt habe, haben wir einen Laden gehabt. Vorne, das war als Wohnzimmer und hinten das Nebenzimmer war dann unser Schlafzimmer. Und das war also nicht so besonders. Und
damals auch schon ein Optikergeschäft in Berlin?
Ja, Geschäft nicht, nee, als Angestellter.
Okay.
Mhm. Ja, und ich habe ja, wie gesagt, 4 Semester gemacht. Der Abschluss ist dann so ähnlich wie ein Ingenieur in der Augenoptik. Und dann hast du so nebenbei noch im Endeffekt so die Meisterprüfung, die nochmal so ein paar andere Punkte umfasst, die jetzt in der staatlichen Prüfung nicht mit erfasst werden. Wie gesagt, Studienkollege, wir waren 1970, waren wir fertig. Das Geschäft, wo ich damals dann gearbeitet habe, war auch nicht der Hit. Ja, es kann eigentlich nur noch besser werden. Ne?
Und dann hast du es selbst in die Hand genommen?
Dann bin ich nach Heidelberg.
Okay, aber es ist schon beachtlich, innerhalb von 6 Tagen sich zu entscheiden, seinen Wohnort zu verlagern. Was hat dir da gefallen an Heidelberg? Damals auch schon in Hanschusheim, muss ich gleich fragen.
Es ging eigentlich ein bisschen mehr um die geschäftliche Geschichte. Ich wollte halt dem ehemaligen Studienkollegen ein bisschen auf die Beine mithelfen.
Okay.
Der hatte also 72 das Geschäft gegründet. Und zwar war das Optikmeister an der Poststraße.
Aha.
Und da war ich dann in der Anfangsphase, habe ich bei ihm gewohnt. Dann im März hatte ich da eine eigene Wohnung. Und dann habe ich April, Mai meine jetzige Frau kennengelernt. Die war Kundin von mir und die wollte unbedingt Kontaktlinsen haben.
Das ist auch eine schöne Kennenlerngeschichte.
Die hat sie dann gekriegt. Und der Witz an der Geschichte ist, ich muss dann praktisch, wenn ich die Kontaktlinse mache, muss ich da was vermessen. Dann habe ich zu ihr gesagt, mir ins offene Auge gucken. Dann hat sie selber das Auge zugemacht. Genau, wir mussten lachen. Wenn wir daran zurückdenken, lachen wir heute noch. Ja, und dann hat der Studienkollege hat dann ein Geschäft in Wieslach aufgemacht. Da bin ich dann 2 Jahre lang gewesen. Dann ist 1979 Haus der Brille eröffnet worden. Da war das DHC gerade neu gebaut.
Darmstädter Hofzentrum, ne?
DHC. Ja, Darmstädter Hofzentrum neu gebaut worden. Und da hatten wir dann praktisch das Geschäft. Das hieß dann aber nicht Optikmeister, sondern Haus der Brille, während die anderen Geschäfte alle Optikmeister hießen, die er gegründet hat. Er wollte da keine Konkurrenzsituation haben. Und ich bin nicht zur Gründung in die Hauptstraße gegangen, weil er Angst hatte, ich nehme aus der Poststraße zu viele Kunden mit.
Okay.
Hat dann Meister eingestellt, der Laden lief dann nicht, wie er sollte. Dann bin ich 1980 rüber. Und 1981 habe ich mich dann an der Firma beteiligt.
Okay.
Ich habe an mir gedacht, du musst nicht mit jeden Laden aufbauen, hast nichts davon, ja.
Also dann schon über 40-jähriges Firmenjubiläum hast du dann mitgefeiert, ne?
Ja, ja.
Traditionsgeschäft, richtig.
Ja, so sieht's aus.
Ich erinnere mich noch das Haus der Brille im Darmstädter Hofzentrum, da war immer so ein großer Löwe davor gestanden, ne?
Der Löwe war vom Juwelier Menrad nebenan.
Ach, der hat gar nicht zu euch gehört?
Der gehört ja nicht zu
euch. Der stand dazwischen dann?
Stand dazwischen, ja.
Ah, okay. Ja. Aber dann kann ich es ungefähr verorten. Und dann hast du dann irgendwann den Weg mit deinem Geschäft ins schöne Handschuhsheim gefunden. Was hat dich dazu bewogen? Aus da, ich meine, die Hauptstraße ist ja, also, würde ich jetzt sagen, gut, wahrscheinlich sind die Mieten teurer, aber an sich hat man da doch mehr Laufkundschaft.
Ja, ja, selbstverständlich. Also es ist halt einfach so gewesen, dass dann ursprünglich mein Studienkollege gesagt hat, also hör zu, wir machen Haus der Brille in Heidelberg zu und du irgendwie nimmst das Geschäft in Wiesloch. Mhm. Und ich sage, nee, also jeden Tag nach Wiesloch fahren ist nicht mein Ding. Hier fährst du halt mit dem Fahrrad. Ne? Mhm. Inzwischen hatten wir ja gebaut.
Ja. Ja,
wir haben Scheune umgebaut in Hanschesheim. Meine Frau selbst kommt ja aus Hanschesheim, die ist Hanschesheimerin. Also das war, die Scheune war Erbmasse meiner Frau. Und dann war damals so, dass Großmutter gesagt hat, nee, ich ruckt euch zusammen, seht zu, dass er zurechtkommt.
Und dann ist natürlich gut. Die Fahrraddistanz geschickter, als nach Wiesloch jeden Tag zu fahren, das ist
ohne
klar.
Ohne Frage.
Und dann jetzt natürlich noch näher, jetzt bist du in Laufdistanz, jetzt musst du nicht mal mit dem Fahrrad fahren.
Ja, wenn wir da hinten aufmachen würden, würde ich eigentlich nur 100 Meter rüberlaufen müssen.
Wäre ein praktischer.
Ich kann nur uns kontrollieren, ob der Mitarbeiter die Jalousien schon hochgezogen hat.
Ja, apropos Mitarbeiter. Ich glaube, im Moment hast du einen Mitarbeiter, aber ich habe gesehen, in den Jahren, also über 40 Jahren, hast du tatsächlich schon 48
Lehrlinge gehabt
und ausgebildet.
Ja. Also
noch das habe ich auch vorhin gelesen. Das finde ich richtig krass.
Noch zwei und dann kriegst du wahrscheinlich die goldene Ausbildungsmedaille der IHK. Oder ist es ein Handwerksberuf?
Das ist ein Handwerksberuf.
Von der Handwerkskammer?
Handwerkskammer.
Okay.
Hat mit der Industrie- und Handelskammer nichts zu tun.
Okay, also finde ich
Respekt
beachtlich.
Auf jeden Fall.
Also dieses Gespräch fand dann 1994 statt und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Dann habe ich den Rest der Firma übernommen. Habe also praktisch die restlichen GmbH-Anteile gekauft und habe dann, jetzt weiß ich nicht mehr genau, ich glaube 95 oder 96 gedacht, naja, du kommst aus Handschuhsheim, dann solltest du vielleicht schon Handschuhsheim-Laden aufmachen. Und habe in der Hans-Thoma-Straße 1 den Eckladen, wo jetzt die Fahrschule drin ist, eröffnet.
Mhm.
Und naja, die westliche Seite von der Dossenheimer Ladenstraße ist also verkaufsmäßig nicht unbedingt der Hit. Ne? Und da ich den jetzigen Vermieter des Ladens in der Stolbenstraße über Jahre schon kannte, einfach deswegen, weil wir haben die Scheune umgebaut und 200 Meter weiter hat er hinten reingebaut ins Haus, da wo jetzt auch der Laden ist.
Ja.
Und dann hat sich das ergeben, dass er mich eines Tages angesprochen hat und gesagt hat, wollte sie nicht den Laden haben? Ich sagte, ja, mache ich sofort. Und seitdem bin ich in Handschuhsheim.
Ja, sehr schön. Das hört sich gut an.
Haben wir die Hans-Thoma-Straße zugemacht.
Aber es ist ein sehr interessanter Laufweg. Ich habe mal eine Frage. Ich weiß, dass die Frage meine Mutter auch sehr interessieren würde. Und vielleicht noch ein paar andere Brillenträger. Ich habe da so ein Problem mit meiner Brille. Die ist nämlich andauernd schmutzig. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich sehe verschwommen. Gibt es einen Trick, dass ich die einfach mal wirklich sauber bekomme? Weil mit einem Brillenputztuch und einfach nur draufhauchen, das wird nichts. Kann ich zu Hause irgendwas machen, damit die einfach mal richtig sauber wird?
Also die beste Lösung ist ein Ultraschallgerät.
Ja, das habe ich nicht zu Hause.
Ja, sowas verkaufen wir.
Dafür gibt's ein Fachgeschäft.
Genau. Nein, es ist einfach so, es fängt schon damit an, dass man im Endeffekt ja überhaupt nicht in die Ränder reinkommt. Und schon beim Putzen geht es wieder los, was man aus den Rändern schon wieder Schmutz hochzieht. Also die beste Lösung ist, unter Wasser abspülen, etwas Seife oder Spülmittel nehmen. Bei Spülmittel ist es besser, man fasst eigentlich nur die Flasche oben am Ausguss an. Geht leicht über die Gläser drüber, um das Fett zu lösen. Beide Gläser nochmal abspülen, abtrocknen.
So wird
es am besten sauber. Dann halt mit einem Mikrofasertuch. Aber so, ich trage ja selber Brille, ne? So ein-, zweimal am Tag hat man schon das Vergnügen, dass man nochmal gucken muss.
Ein-, zweimal am Tag, ja, das sollte ich vielleicht auch mal machen, dann würde ich mehr sehen.
Dann hättest du auch den Durchblick.
Dann hätte ich auch den Durchblick, auf jeden Fall. Aber ich habe noch, ja?
Dann hängt es natürlich noch ein bisschen von der Qualität der Gläser ab. Ne? Da gibt es Riesenunterschiede, was die Oberflächen angeht.
Na, ich hoffe mal, dass ich gute Brillengläser habe. Sonst komm ich einfach mal vorbei. Hol mir eine neue Brille, ist auch immer gut, ne?
Weil die sollten schmutzabweisend sein. Ja, möglichst antistatisch, damit der Kunststoff, wenn man den reibt, hat er die pfiffige Eigenschaft, immer wieder den Schmutz anzuziehen, damit er das möglichst nicht macht. Also es gibt so ein paar Geschichten, die sich im Laufe der Jahre jetzt bei den Gläsern entwickelt haben. Nur, das sind halt natürlich dann im Endeffekt die teuren, ne? Weil da sind auf der Oberfläche so 8 bis 9 Schichten drauf.
Wow.
Um das praktisch zu realisieren.
Hightech.
Das ist jetzt echt richtig Hightech.
Und das macht die Brillengläser leider auch ein bisschen empfindlich. Das heißt also, die dürfen nicht so heiß werden, sollten in keinem Fall im Auto auf dem Armaturenbrett liegen. Da kann man sie verabschieden.
Tun sie nicht.
Ne, es hängt einfach damit zusammen, das Grundmaterial des Glases, in dem die Gläser gefertigt werden, und die Schichten, die oben drauf kommen, nicht den gleichen Ausdehnungskoeffizienten haben. Und wenn dann der Temperaturunterschied zu hoch wird, dann reißt die Oberfläche einfach. Und dann ist mit dem Durchgucken nicht mehr viel los.
Klar.
Das macht auf jeden Fall Sinn, würde ich sagen. Ne?
Ich würde vielleicht mal zu unserem zweiten Teil überleiten. Ja. Aber bevor wir hier auf unsere große Baustelle gehen, Klaus, du hattest vor deinem Laden jetzt erstmal eine kleine Umstrukturierungsmaßnahme, nämlich die Stäubenstraße ist jetzt auch als Fahrradstraße gekennzeichnet mittlerweile. Wie erlebst du diese verkehrliche Veränderung, also diese kleine im Vergleich zur Dossener Landstraße verkehrliche Veränderung bei dir?
Naja, viele schimpfende Kunden, ne?
Tatsächlich?
Naja, keine Parkplätze.
Okay.
Ja, also die Parkplätze reduziert aufgrund dieser Maßnahme. Wenn du dir die Fläche anguckst, die kurz vor dem Café Tiefburg ist, die haben sie ja auch neu praktisch markiert. Da sind ja auch 2 oder 3 Fahrzeuge weggefallen.
Ja.
Da konnten ja vorher mehr stehen. Da kommt ja nochmal jetzt praktisch Fahrradständer hin. Ja. Dann haben wir Fahrradständer bei mir vor der Tür gleich mal 2. 1 für Lastenräder und 1 für normale Räder zum Abstellen. Frag mich allerdings nur, wie die das mit den Lastenrädern sich vorstellen. Wenn du die da reinstellst, dann stehen die mindestens 1 bis 1,5 Meter raus auf die Straße.
Oh, das ist ja dann schon fast gefährlich.
Ja.
Das ist das also schon heftig. Ja, da haben sie also wieder mal einen Bock
beobachten. Geschossen. Hast du denn eigene Kundenparkplätze?
Wir haben einen Parkplatz hinten im Hof.
Ja. Ah, das ist aber eine wichtige Information.
Rechts vom Laden ist eine Durchfahrt nach hinten. Da ist meine Scheune steht da hinten. Kann man gut sehen.
Ja.
Und wenn wir so Tage haben wie jetzt, dann weiß ich immer, wenn wir Besuch kriegen, dann höre ich nämlich meinen Hund.
Ja, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zu sprechen, aber ich denke, jetzt wollen wir erstmal die große Baustelle.
Ja, die große Baustelle. Jetzt die kleine, sage ich jetzt mal, ja gut, erstmal überstanden mit so ein paar Verbesserungsvorschlägen, sage ich mal. Aber wie sieht's denn bei der großen Baustelle aus? Merkst du das, dass die Dossenheimer Landstraße hier umgebaut wird oder gab es da noch keine Auswirkungen?
Naja, die Kunden von außerhalb sind sicherlich im Moment weniger geworden. Das muss man halt schon sehen, ne? Weil das ist für die halt schon umständlich. Trotzdem eigentlich, sage ich mal, nicht so groß problematisch sein dürfte, weil diese Staus, die hin und wieder da sind, die waren vor der Baustelle auch. Das hängt einfach mit der Masse der Fahrzeuge zusammen. Also das hat weniger mit der Baustelle zu tun.
Ja.
Der einzige Haken ist halt einfach, dass die Anwohner in der Trübener und in der Zeppelinstraße jetzt natürlich drunter leiden, dass der Verkehr da durchläuft. Es geht besser, als es eigentlich grundsätzlich gedacht war.
Ja, das ist jetzt ja schon mal was Positives. Aber ist es denn so, dass ihr auch aktiv auf die Kunden zugegangen seid und gesagt habt, hey, passt auf, da kommt eine Baustelle, ihr müsst irgendwie anders fahren oder habt ihr das irgendwo ausgeschrieben oder so, sondern es läuft einfach.
Es läuft.
Läuft einfach.
Das ist doch schon mal mehr, mal mehr, mal weniger, aber das ist aber nicht baustellenbedingt bei uns, sondern es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Im Moment haben wir einen riesen Boom mit Ferngläsern.
Ach, tatsächlich?
Mit Ferngläsern?
Naja, gut, wir sind der einzige Augenoptiker, der Ferngläser anbietet in Heidelberg, die anderen haben alle keine.
Okay.
Und entsprechend sind wir natürlich im Händlerverzeichnis bei Zeiss und bei Swarovski eingetragen. Und das ist der einzige Konkurrenz, die wir in dem Sinne haben, ist der Waffenlux in der Anlage. Der praktisch die Deichengläser verkauft. Von der Preiskategorie her liegen wir bei denen zwischen 1.000 und 3.500 Euro.
Ja, Wahnsinn. Frage ich mal ganz einfach so frei raus. Wofür kaufen die Leute das? Sind das Jäger? Sind das Opernbegeisterte oder Vogelbeobachter? Also 1.000 Euro für ein Fernglas? Da muss man ja auch schon was mit anfangen dann. Ja, das hat man jetzt nicht einfach so, um mal, keine Ahnung, zu gucken, ein Eichhörnchen anzugucken, das irgendein im Park vorbeirennt. Ne? Also.
Es ist einfach so, also mal grundlegend fürs Theater ist das Ding nicht geeignet.
Nein, aber das gibt ja auch so kleine Operngläser. Ne?
Ja, gut, die haben wir auch. Also diese hochwertigen Ferngläser, die sind also so hoch auflösen, da kannst du halt, wenn da jemand auf der Bühne steht, kannst du bei dem die Fäden an dem Klopf zählen, ja. Also ich habe es jetzt nicht dabei, ich hätte es ja mal mitbringen können. Wir haben mit Swarovski mal so einen Ausflug gemacht, wie heißt das, am Altmühlsee, da ist ja so ein Naturschutzgebiet mit verschiedensten Vögeln und so weiter. Da haben wir dann mit Spektiven gearbeitet, das heißt, das sind bei Vergrößerung bis zu 60-fach.
Das ist eine Ansage, 60-fache Vergrößerung.
Ja, dann habe ich ein Bild gemacht, eigentlich wollte ich die Störche da fotografieren, aber die waren ausgeflogen. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt guckst du mal so durch die Landschaft und habe so, da hinten war ein Zaun, was ist denn das da hinten überhaupt? Naja, es waren dann Kühe, dann bin ich so am Zaun lang gegangen und dann saß da am Zaun, also mit der 60-fachen Vergrößerung, muss ich jetzt sagen. Und dann saß dann auf dem Zaun ein, ich weiß nicht, was das für ein Raubvogel war, jedenfalls der saß da also sehr präsent drauf. Also dann ganz schnell, man konnte praktisch durch das Spektiv fotografieren. Es war aber eine ganz simple Kamera. Dann fotografiert und gemacht und das zeige ich dann heute immer unseren Kunden. Erstmal das Bild mit dem Vogel, so groß, DIN A4. Und dann das DIN A4-Blatt ohne Vergrößerung, also rein mit der Kamera. Kann schon eine Weile suchen.
Dann sieht man den Vogel wahrscheinlich nicht, ne?
Ja. Doch, man sieht ihn gerade
als
noch.
Als Punkt,
ja.
Das kann ich mir vorstellen.
Du lokalisierst den eigentlich nur, da ist ein Strommast und ein einzelstehender junger Tannenbaum. Und da kannst du auf dem großen Bild einigermaßen festmachen, dass er da sein muss.
Ja,
also
cool.
Es ist schon wahnsinnig.
Und nochmal die Frage, die Kunden sind dann tatsächlich Jäger oder Vogelbeobachter oder geht in die Richtung?
Vogelbeobachter. Okay. Jäger haben wir nicht.
Die gehen dann in den Waffenlux.
Die gehen zum Lux, weil die wollen für ihr Gewehr wollen die praktisch
ja, die Aufsätze, Zielfernrohre, klar.
Ja, und da gibt's ja inzwischen, man kann dazu stehen, wie man will, ja, aber
gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Ja. Aber vielleicht noch mal ein anderes Thema. Ich gehe mal ein bisschen weiter, Klaus, weil ich weiß auch noch was sehr Interessantes von dir.
Ja.
Du bist nämlich außer Optikermeister auch noch der Kinderbeauftragte von Hanschusheim. Und das ist ein Amt, das ich sehr interessant finde, aber das vielleicht vielen von unseren Zuhörern auch gar nicht so bekannt ist. Was macht denn der Kinderbeauftragte?
Wir haben ja öfter mal Zusammenkünfte und man muss also klar feststellen, dass mit wenigen Ausnahmen die Kinderbeauftragten in den verschiedenen Stadtteilen nicht bekannt sind.
Okay.
Ja, das merkt man so ein bisschen an den Aktivitäten der einzelnen Kinderbeauftragten.
Ja. Also es ist ein Amt, das von der Stadt Heidelberg installiert ist, also es ist ein offizielles Amt.
Das ist eingerichtet worden 26 Jahren. Wir hatten letztes Jahr Jubiläum. Es dient eigentlich dazu, zu schauen, wie sind die Schulwege von den Kindern, also hauptsächlich Grundschule.
Mhm.
Die Größeren fahren im Regeljahr mit dem Fahrrad, aber auch da schauen wir mal, wie sieht denn die Straße überhaupt aus, ja, wo der Hauptweg ist, wo die langfahren, ob da nicht gerade die größten Löcher entstehen oder nicht. Das funktioniert eigentlich ganz gut, was das Zumachen angeht, muss man sagen. Und im Moment auch hier für Hanschusheim ist es so, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt also eigentlich ausgezeichnet funktioniert im Augenblick.
Also warst du als Kinderbeauftragter denn auch in die Baustellenplanung mit einbezogen?
Nee, womit wir einbezogen war jetzt also praktisch nicht in die Planung, sondern um die Änderung der Kinderwege. Es gibt ja einen Kinderwegeplan für den Stadtteil. Und dann halt praktisch zu sehen, okay, wo laufen denn die Kinder am besten lang, solange die Baustelle da existiert.
Zu Beginn waren ja, glaube ich, auch noch so eine, ich sage jetzt mal, Schülerlotsen. Das ist jetzt nicht der offizielle Titel, aber ich denke, da kann man sich am besten was drunter vorstellen. Als die Baustelle angefangen hat.
Nee, Schülerlotsen in dem Sinne gibt es dann halt.
Nee, da war so Personal, das dann eben geschaut hat, dass die Kinder sicher über die Straße kommen. Also an der Tiefburgschule habe ich die gesehen.
Ja, an der Tiefburgschule waren die, ich glaube.
Die standen eigentlich nur zur Beobachtung.
Okay.
Die hatten eigentlich überhaupt keine Funktion. Und dann war es natürlich so, dass ein paar dabei waren, die gesagt haben, nee, da muss ich mich doch ein bisschen mehr engagieren. Ja,
ja, das
und
ist
hat
ja
dann
schön.
Also durchaus Autos angehalten oder hat sich dann so ein bisschen eingemischt, wenn es dann ein bisschen arg eng wurde.
Okay.
Also das ist passiert. Ansonsten, wie gesagt, haben die wenig Funktion gehabt. Die sind ja dann auch praktisch abgezogen worden. Einer der Hauptprobleme war ja der Angelweg. Mit der Kreuzung Zeppelinstraße. Da ist im Vorfeld so gewesen, dass wir da mit der Stadt, mit dem Amt für Mobilität zusammengesessen haben und haben da dann drüber beraten, was machen wir denn an der Ecke. Das Erste, was ich erreichen konnte, war, dass die Hecke, die da war, die also locker mal so 40, 50 Zentimeter rausstand auf dem Bürgersteig, dass die gekappt worden ist, sowohl in der Tiefe als auch in der Höhe.
Ja, damit ja, man die ist ein bisschen gestutzt worden.
Leichteren Überblick kriegt und dass die Ampel da praktisch installiert wird. Also ursprünglich war eine Ampel am Hans-Thoma-Platz geplant und zwar in Höhe des Spielplatzes.
Ja, die hätte ja nicht viel gebracht.
Nee, da haben wir gesagt, das ist vollkommen unsinnig. Vor allen Dingen jetzt nicht, nachdem die Ecke da umgebaut ist und da jetzt die Ladezone ist.
Ja.
Macht es überhaupt keinen Sinn. Jetzt besteht aber das Problem, dass das nur eine Bedarfsampel ist. Weil, so hat man mir erklärt, der Platz, also der Kreuzungsbereich, nicht groß genug ist, um dann eine richtige Ampelanlage hinzustellen.
Mhm, okay. So. Also ich kreuze die Ampel auch häufig und muss sagen, für mich funktioniert diese Bedarfsampel ganz gut, weil da ist jetzt auch noch eine Erweiterung, dass man auch als Fahrradfahrer draufdrücken kann. Also das wurde jetzt ergänzt.
Naja, das ist ganz praktisch. Darüber habe ich mit dem Herrn Adler, der da zuständig ist für solche Sachen, gesprochen.
Das, ne, ist ja sowas machen.
Da bist du Klaus, an der richtigen
Klaus
Stelle.
Klaus agiert im Hintergrund. Also war ein schöner Einfall. Vielleicht noch eine Frage, bevor ich zu meiner Spezialfrage komme. Klaus, wenn ich jetzt Kinder habe und habe Belange, was das Kind anbetrifft, wie kontaktiere ich dich? Gehe ich bei dir in den Laden? Gibt es da irgendwie auch von der Stadt eine Seite? Oder bist du jederzeit ansprechbar für Eltern, Großeltern?
Ich habe eine eigene E-Mail-Adresse.
Dann sag die doch einfach mal, das finde ich eine schöne Sache.
Die heißt klaus-dieter-pajung-handschussheim@heidelberg.de.
Okay.
@kinderbeauftragte-heidelberg.de, so.
Okay, super.
Relativ lang.
Oder eben alternativ dazu einfach im Laden vorbeikommen.
Richtig, das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung. Es ist auch die erste E-Mail-Adresse, die wir hatten.
Die werden wir vielleicht einfach gib die mal an die Sophie weiter.
Ja, ich kümmere mich drum.
Genau, dass die mit auf Instagram kommt, dass der Kinderbeauftragte insbesondere auch für die Baustelle dann da ist. Klaus, und jetzt kommt meine Spezialfrage. Und zwar, du hast vorhin schon gesagt, du hast einen Hund, einen Schäferhund, mit dem man dich auch oft in Handschussheim sieht, im Ort, im Feld. Das ist, glaube ich, der, ja, sag ich mal, einzige Schäferhund, der beifuß neben dem Fahrrad herlaufen kann, ohne an der Leine zu sein. Also ich bin immer begeistert. Aber jetzt kommt die Frage. Weißt du, was zurzeit die Hundesteuer in Heidelberg beträgt?
150 Euro.
Oh. Jo, das kam aber aus der Pistole geschossen, hey.
Ich habe 108 nachgelesen. Aber es kann auch sein, dass ich mit alten Zahlen operiert habe.
Soweit ich mich erinnere, habe ich 150 letzthin bezahlt, kam die Rechnung.
Okay, aber da ist Heidelberg, würde ich sagen, im Mittelfeld. Ich habe mal nachguckt, da gibt es Städte, die da ganz schön noch mehr verlangen.
Ja, der zweite Hund wird teurer.
Genau, richtig, das ist gestaffelt, wusste ich auch nicht. Krass. Als Nicht-Hundebesitzer.
Der zweite Hund wird teurer. Es geht also schon ordentlich ab.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie viele Hunde nicht angemeldet sind.
Das wollen wir auch gar nicht wissen, glaube ich. Na? Gut, Klaus, dann bedanke ich mich bei dir heute, dass du zu Gast warst und von deinem Geschäft, von der Geschichte und dann natürlich auch von deiner Arbeit als Kinderbeauftragter berichtet hast. Würde mich freuen, wenn du weiter so aktiv bleibst, auch für den Stadtteil, insbesondere als Kinderbeauftragter und mit guten Ideen die Baustelle weiter begleitest. Und dann würde ich sagen, schließen wir unseren Podcast wie immer mit dem alten Spruch, fahr nicht fort. Kauf am Ort.
Richtig.
Wiedersehen.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Feierabend.